Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Hallo. Ich freue mich, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern. Und wir sind ja gerade in einer spannenden Reihe, nämlich über den ersten Petrusbrief. Vielleicht ein Brief, den man noch gar nicht so oft gelesen hat. Das hat gute Gründe, der ist nämlich ganz schön sperrig. Und Roland hat letzte Woche angefangen und hat ein bisschen was über den Eingang des Briefes gesagt, über die Hoffnung, die dieser Brief den Gemeinden damals bringen soll. Und das war auch nötig, weil die Gemeinden hatten es nicht einfach. Das war nicht ein Brief an eine Gemeinde, sondern an ganz viele Gemeinden in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und das waren lauter junge Christen, lauter junge Gemeinden. So ein bisschen wie der Julian aus Albanien. Ja, wir kennen das ja oft gar nicht. Die meisten von uns sind ja christlich sozialisiert. Das heißt, die haben das Christentum schon immer so ein bisschen mit sich aufgesaugt, kennengelernt. Und irgendwann hat man dann vielleicht so eine eigene Entscheidung getroffen und gesagt, ja, das finde ich eigentlich ganz gut, das mache ich. Aber die wenigsten haben sowas wie eine Lebenswende vielleicht erfahren. Und so wie das bei Julian aus Albanien war und bei ganz vielen, die Adressaten waren aus dem ersten Petrusbrief. Und der Petrus, der hat nämlich deshalb immer ein bisschen Angst gehabt, wie wird es denen wohl gehen? In dem Römischen Reich, da waren raue Sitten und viele heidnische Bräuche, und er hat immer ein bisschen Angst gehabt, nee, nicht, dass die Christen wieder zurückfallen in ihre alten Gewohnheiten. Das war ihm ganz arg, und das wollte er auf jeden Fall vermeiden, und das hört man in dem Brief immer wieder zu. Und die Gemeinden hatten es deshalb auch nicht so einfach, waren oft so ein bisschen Außenseiter in der Gesellschaft, und das, ja, war da immer Thema. Das Zweite, was total interessant ist an diesem Brief, das ist der Brief, der die höchste Dichte an alttestamentlichen Zitaten hat im Neuen Testament. Also in den 105 Versen in dem ersten Petrusbrief, also gar nicht so viel, kann man mal einfach lesen am Nachmittag oder so, sind 57 Teilzitate aus dem Alten Testament. Und das ist auch so ein Kennzeichen, und das passt auch sehr gut zu unserem heutigen Text und Thema, dass es Petrus total wichtig war, zu wissen, aus welcher Tradition kommen denn vor allen Dingen die Judenchristen. Worauf stehen auch die Christen heute? Nämlich sie stehen auf dem Erbe des Alten Testamentes. Und das kommt sozusagen in fast jedem Vers raus, diese Wichtigkeit. Also es gibt da so eine große Kontinuität zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und auf der anderen Seite ist Petrus das wichtig. Ja, es gibt diese Kontinuität, aber es verändert sich auch was. Nämlich durch Jesus ist aus dem alten Bund ein neuer Bund geworden. Und Jesus ist gekommen, die Gesetze des Alten Testamentes zu erfüllen. Und dadurch verändert sich etwas. Und genau um diese ganzen Veränderungen geht es in dem heutigen Text. Und ich lese uns den mal vor aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 13. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigenen Wünschen aus der früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, dass der Preis für diesen, was dieser Preis für diesen Loskauf war, nicht etwa vergängliches wie Silber oder Gold, sondern ein kostbares Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus das Opferlamm. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf der Erde erschienen. Durch ihn allein habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der von den Toten aufgeweckt wurde und jetzt mit Macht und Herrlichkeit gekommen ist. Und deshalb ruht euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht aus einem vergänglichen Samen, sondern aus einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Wow, was ein Text. Ein Text, in dem es um die Heiligkeit Gottes geht. Die Heiligkeit Gottes, die tatsächlich ansteckend ist, die uns als Christinnen und Christen verwandeln möchte, mit hineinnehmen möchte in dieses neue Reich Gottes. Und Petrus ermutigt hier, die Christen da ganz festzuhalten. Ganz dran festzuhalten und nicht zurückzuschauen zu dem, was war, sondern vorauszuschauen zu dem, was kommt. Und ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, das Wort Heiligkeit, das weiß ich zwar, was das ist, aber wenn ich ehrlich bin, in meinem Alltag kommt das recht wenig vor. Damit bin ich nicht alleine. Es gab eine große Umfrage jetzt an frommen Jugendlichen und die wurden gefragt, wie Gott für sie ist. Und da kam, Gott ist Liebe, Gott ist gnädig, ein Hirte, ein Freund, ein Helfer. Aber heilig kam da nicht. Und der gute Petrus ist ja noch ein bisschen weiter. Er sagt, Gott ist auch Richter. Das glauben nur noch 2% der frommen Jugendlichen, dass Gott Richter ist. Und deshalb glaube ich, es ist gut, uns diesen Text nochmal und was Petrus hier die Christen ermahnt, nochmal drüber nachzudenken, wer ist Gott eigentlich? Für die Juden im Alten Testament war das ganz klar. Warum? Weil Heiligkeit eine Präsenz in ihrem Alltag hatte. Da ging es immer um Heiligkeit. Es gab die sogenannten Reinigungs- und Heiligkeitsgesetze. Das hat das ganze Leben durchdrungen. Alles, was man angezogen hat, ging es darum, was ist heilig und was ist nicht heilig. Wie man gekocht hat, was ist rein und was ist unrein. Und das sollte die Juden daran erinnern, dass sie einen heiligen Gott haben. Und die Priester waren dafür verantwortlich, wenn jemand unrein war, dass er wieder gereinigt wurde. Im Tempel, im Allerheiligsten, da war Gott, da durfte selbst der Priester nur einmal im Jahr rein. Und so war allen klar, oh, dieser Gott ist heilig. Und wer sich nicht daran gehalten hatte, das gab sogar Konsequenzen. Man wurde rausgenommen aus der Gemeinschaft. Und jetzt bleibt dieser Gott heilig, aber es verändert sich etwas. Durch Jesus verändert sich der Zugang zu diesem heiligen Gott. Nämlich, wir haben durch Tod und Auferstehung einen direkten Zugang zu dieser Heiligkeit Gottes. Wir brauchen nicht mehr Priester. Nein, Petrus schreibt im nächsten Kapitel, wir sind Priester. Wir sind Selbstgeheiligte. Wir sind diejenigen, die Gott direkt begegnen können. Am Kreuzestag wurde das symbolisch sichtbar, indem dieser Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen wurde. Und es wurde aufgetan. Wir dürfen hinein. Wir dürfen Gott jetzt direkt begegnen. Und trotzdem bleibt seine Heiligkeit etwas Besonderes. Seine Heiligkeit hat eine Macht, die Gegenwart zu verändern, ja, zu verwandeln. Und das, finde ich, ist sehr, sehr spannend. Und genau darum geht es hier in diesem Text. Und da geht es jetzt nicht mehr um Reinheitsgebote. Nein, die hat Jesus erfüllt. Sondern es geht darum, vielmehr, wie wir verändert werden. Wie wir unser Denken, unser Handeln. Petrus spricht hier davon, dass auf der einen Seite wir aktiv sind, wir uns in diese Heiligkeit hineinbegeben, aber auf der anderen Seite, dass Gott der Handelnde ist und aktiv ist. Nämlich er tatsächlich uns verändert. Nicht wir verändern uns, sondern wir gehen hinein, um von Gott verändert zu werden. Paulus nimmt das mal wunderbar auf im Römerbrief, in Römer 12, Vers 2, wo er davon schreibt, was ein wahrer Gottesdienst ist. Nämlich, dass wir uns hingeben und dass wir hingehen in diese Präsenz Gottes. Und dass wir dort verwandelt werden. Und dass unsere Sinne durch den Heiligen Geist verändert werden. Unser Denken, unser Hoffen, unsere Ängste. Aber dass es nicht dabei bleibt, sondern auch unsere Gefühle, ja, bis in unser Handeln hinein, verändert uns die Heiligkeit Gottes. Und das Spannende ist, dass das hier bis in die Textkonstruktion so ist. Wir kennen hier das Wort, das für verwandelt steht. Das nennt sich Metamorphosis. Das kennen wir aus der Biologie. Da verändert sich etwas, ja. Eine Raupe zum Schmetterling. Ja, das ist so das Lieblingsbeispiel. Da verändert sich etwas. Und die Raupe wird nicht zum Schmetterling, weil sie sagt, ich will aber ein Schmetterling werden, ich will aber ein Schmetterling werden. Ja, sondern, das passiert mit ihr, weil sie das ist. Und so schreibt Petrus den Gemeinden, ihr seid heilig. Geht immer wieder in diese Heiligkeit hinein. Und die Auswirkungen sind ja beeindruckend. Ja, Vers 17, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Ja, wer macht das nicht hier? Als Geschwister bringen wir uns eine Liebe entgegen, die frei ist von jeder Heuchelei. Halleluja, der spricht von uns im Christustreff. Hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Es ist schon, also, an der Stelle dachte ich in der Vorbereitung, vielleicht sollte ich nicht predigen. Aber es geht nicht um mich. Es geht auch nicht um meinen Willen. Es geht in diesem Text, im Zentrum steht Gott. Gott ist der, der heilig ist und Gott ist auch der, der heiligt. Meine Aufgabe ist, immer wieder in diesen Heiligkeitsbereich reinzugehen. Meine Aufgabe ist zu sagen, jawohl, ich möchte mich verändern lassen. Das ist das Entscheidende. Wie beim Friseur. Ich gehe zum Friseur, damit mir die Haare geschnitten werden. Das tue ich nicht selber. Aber hingehen, damit es passiert, das muss ich. Ich gehe in die Heiligkeit Gottes. Es ist eine Entscheidung, weil Gott an mir handeln möchte, weil Gott mich in meinem ganzen Sein verändern, ja, verwandeln möchte. Das klingt richtig gut. Aber ich weiß, zumindest aus meinem Alltag, dass das sehr herausfordernd ist. Und dass das mit dem Ehrfurcht vor Gott und der Freisein von Heuchelei nicht immer klappt. Und in uns gibt es ganz schön viele solche Veränderungshemmnisse. Persönlich, mit dem, was uns nicht passt, da wo wir stolz sind, da wo wir es besser wissen, da wo wir denken, nein, das schaffen wir schon alleine, wir brauchen nicht diese Hilfe, wir brauchen diesen Raum der Heiligkeit nicht. Aber auch als Gemeinde geht's uns da so, dass wir überlegen, was wollen wir denn eigentlich? Und das ist oft so ein ambivalentes Gefühl. Auf der einen Seite wollen wir, dass Gott an uns handelt, und auf der anderen Seite sind wir doch manchmal sehr störrisch und wissen alles besser. Ich habe in den letzten Jahren verschiedene Gemeinden in so Veränderungsprozessen begleitet. Und da gab es eine ganze Reihe an Gemeinden, die haben sich aufgemacht und haben gesagt, wir wollen, dass diese Heiligkeit nicht nur für uns ist, sondern die soll sozusagen sichtbar sein, das Ergebnis, für den Stadtteil und für das Dorf oder was auch immer. Und die haben ihre Gemeindehäuser und Gottesdiensträume geöffnet und haben da drin zum Beispiel Winterspielplatz gemacht oder sowas, ja, wo Leute eingeladen wurden. Und das war super. In all diese Gemeinden kamen, manche haben das zweimal am Nachmittag gemacht, manche haben das jeden Tag gemacht. Und da kamen ganz viele Leute. Leute aus unterschiedlichen sozialen Milieus, ganz viele Geflüchtete, vor allen Dingen Mütter mit ihren Kindern. Und die wurden, da gab es dann auch von eben Spielmöglichkeiten bis zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung und so weiter. Es gab Kaffee trinken, es gab Begegnungen. Und das Verrückte war, den Leuten hat das richtig gut gefallen. Und das war so eine richtige Erfolgsgeschichte bei all den Gemeinden, die ich begleitet habe, bis es einen Punkt gab. Dann ist nämlich in allen Gemeinden dasselbe passiert. Was ganz Schlimmes, nämlich die Leute, die die Woche kamen, haben gesagt, wir würden gerne auch sonntags in den Gottesdienst kommen. Das wollte natürlich niemand. Also natürlich hat man das gesagt, das will man, aber das wollte wirklich niemand, weil jetzt kamen diese Leute in den Gottesdienst und die haben vieles gar nicht verstanden. Da waren so viele fremde Riten, ja, und Gespräche und ewig lange Predigten. Und was war jetzt da zu machen? Und plötzlich hat man gemerkt, auch ganze Gemeinden können sich gegen Veränderung stemmen, gegen Gewohnheiten, die unser Leben ausmachen. Und es war insgesamt in 5 Gemeinden, wo ich das jetzt erlebt habe. Und die Prozesse sind noch am Laufen, aber es ist so schwierig, dass alles zu zerbrechen droht. Weil wir in uns auch gewisse Dinge haben, die sich gegen Veränderung stellen. Und ich glaube, es ist gut, deshalb immer wieder neu nachzudenken, wo stehe ich denn? Was bedeutet denn die Heiligkeit Gottes bei mir? Wo sind die Räume, in die ich hineingehe? Und da merke ich, bei anderen fällt mir das immer leicht zu sehen, wo die sich verändern könnten. Und bei mir selbst fällt mir das schwer. Und genau deshalb brauchen wir die Gemeinschaft. Und genau deshalb geht es hier nicht nur um einen individuellen Prozess der Heiligung, sondern es geht auch um einen Prozess der Heiligung von uns zusammen. Gerade in unserer Unterschiedlichkeit. Gerade da, wo wir Dinge anders sehen und verstehen. Gerade da geht es darum, wie gehen wir gemeinsam in diesen Raum der Heiligung hinein. Euer ganzes Tun soll ausgerichtet sein an dem heiligen Gott, der euch, plural, berufen hat. Ihr sollt heilig sein, nicht weil ihr so gut seid, nicht weil ihr es verdient habt, sondern weil Gott heilig ist. Und deshalb dürfen wir ihn anrufen. Es geht bei dem Thema Heiligkeit nicht um Leistung. Es geht auch nicht um ein perfektes oder gar fehlerloses Leben. Und es geht auch nicht darum, dass das eine Sache ist zwischen Gott und mir. Sondern es geht darum, wie wir verändert werden. Jesus sagt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Diese Heiligkeit zeigt sich in einer Veränderung, die ganz konkret ist. Die sich zeigt, wie wir uns verhalten miteinander. Wie wir miteinander umgehen. In Galater 5 schreibt Paulus, diese Frucht des Heiligen Geistes, der in uns wirkt, die ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Das ist eine Frucht von Heiligung. Das sind lauter Dinge, die ganz praktisch im sozialen Miteinander sichtbar werden. In der Familie, im Alltag, in der Schule, im Studium und hier in der Gemeinde. Heiligung bedeutet, wir werden verwandelt. Aber diese Verwandlung, die hat Auswirkungen. Hier geht es nicht um ein Eunuchenwissen. Sie wissen alles, aber können nichts. Sondern es geht darum, wie das, was uns verändert, was wir wissen, was wir erkennen in unserem Kopf, hineinfließt in die Beziehungen unseres Lebens. Heiligkeit ist etwas, was mit unserem Alltag zu tun hat. Wo wir uns ausrichten und wo wir merken, jawohl, hier werden wir von dieser Kraft Gottes, von seiner Heiligkeit verwandelt. Und das merken die Menschen um uns herum. Es gab vor einiger Zeit ein ganz spannendes Experiment mit Theologiestudierenden. Das hat mich natürlich besonders interessiert. In Princeton, in dieser Elite-Uni der USA. Und zwar haben Theologiestudenten eine Aufgabe bekommen. Die sollten das Gleichnis vom barmherzigen Samariter auslegen. Das war die Prüfung. Kennen die meisten, einer liegt verletzt da, die ganzen klugen Theologen kommen vorbei, Priester, alle laufen vorbei und dann ausgerechnet der unreine Samariter, der hilft dann dem Verletzten. Also haben sie sich angemacht, die hatten den Vormittag Zeit, sich vorzubereiten, dann mussten sie über das Gelände in die Kapelle gehen und dort haben sie die Prüfung. Dann wurde abgenommen, mündliche Prüfung. Also haben sie natürlich Elite-Uni, die besten Leute haben darüber Auslegungen gemacht. Und dann war die Zeit der Prüfung, am Nachmittag sind sie rübergegangen. Und auf dem Weg darüber war eine scheinbar obdachlose Frau, die da auf dem Wege war. Ja, und die hat auch noch erbärmlich gestöhnt, jedes Mal, wenn ein Student vorbeigelaufen ist. Ah ja, und man konnte eigentlich gar nicht vorbei. Ja. Man hat gesehen, die hat Schmerzen. Ja, und ihr ahnt schon, um was es geht. Alle Theologiestudenten sind vorbeigelaufen. Und ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Natürlich, sie war wieder Kampf war im Kopf, ja, zwischen dem, was sie gerade gelernt haben, natürlich wussten sie das, und der Prüfungssituation und dann auf der einen Seite das Praktische. Wenn wir über Heiligkeit reden, dann reden wir über eine Verwandlung unseres Denkens und unseres Tuns. Dann denken wir darüber nach, wie kann Gott uns befähigen, das zu leben, was wir wissen. Das zu leben, was wir erkennen. Und genau das ist das, was dieser Unterschied auch ausmacht. Ich habe am Anfang gesagt, dass Petrus auch Angst gehabt hat, dass sie zurückfallen. Das Leben dort im Römischen Reich in den ersten Jahrhunderten war nicht einfach. Und wenn man in die Geschichtsschreibung guckt, dann ist es ganz interessant, für was waren denn die Christen bekannt? Die waren bekannt für die, die Barmherzigkeit gelebt haben. Die waren bekannt dafür in einer rauen Zeit, wo Seuchen waren, wo Kranke ausgesetzt und ausgegrenzt wurden, die Kranken aufzunehmen, sich um die zu kümmern. Dafür waren sie bekannt. Das war eine sogenannte Kontrastgesellschaft damals. Das kleinste Samenkorn hat die größte Auswirkung. Nicht Gewalt und Macht wird was bewegen, sondern Gewaltlosigkeit. Wer sich erniedrigt und dem anderen dient, wird erhöht werden. Wer seinen Glauben teilt, wer seine Zeit teilt, seinen Besitz teilt, der wird wachsen. Hier wird was deutlich, welche Kraft diese Heiligkeit Gottes hat. Dass viele dieser Maßstäbe dieser Welt umgedreht werden. Dass wir merken, wir kriegen ein neues Verständnis für diese Logik des Reiches Gottes. Und klar, es ist ein Prozess. Deshalb ist dieses Hineintreten in die Heiligkeit auch ein Geschenk, von dem wir täglich Gebrauch machen können. Luther sagt mal, das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern fromm werden. Nicht gesund sein, sondern gesund werden. Nicht Ruhe, sondern Übung. Und ich glaube, da hat er recht. Es geht darum, dass das, was wir als Prozess starten in unserem Leben, dass das Stück für Stück erneuert wird. Dass dieses alte Leben stirbt und das Neue immer mehr Macht gewinnt. Im Talmud, der jüdischen Auslegung der Tora, steht: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ich glaube, das beschreibt ganz gut diese Veränderung in uns. Gottes Heiligkeit möchte uns berühren. Und dazu dürfen wir hineintreten, dürfen das lernen, dürfen, wie wir es vorhin am Anfang gehört haben, Bibel lesen, uns neu packen lassen von diesem Wort. Vielleicht auch mal neue Methoden auszuwählen. Ein Vers, eine Woche lang mal mitnehmen, immer mal wieder hineinschauen, den wiederkauen oder großzügig sein. Großzügig sein, einfach mal da, wo es schwierig ist, die Person segnen, mit der ich gerade die größten Schwierigkeiten habe. Oder ich fange an und segne die, die ich mag. Ist auch okay. Sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Vielleicht eine Person am Arbeitsplatz oder im Studium mal verteidigen, die gerade gemobbt wird. Mir Zeit zu nehmen, stille zu sein und zu hören, wohin möchte mich der Heilige Geist denn heute führen? Was sagt er denn? Ich glaube, dass diese Übungen wichtig sind, dass auch so eine Regelmäßigkeit wichtig ist. Nicht aus Druck oder Zwang oder Disziplin oder sowas, nein. Sondern um in diesen Resonanzraum der Heiligkeit hineinzutreten. Es gibt eine schöne Studie, da geht es um Londoner Taxifahrer. Und je länger die Taxi gefahren sind, je größer wurde im Gehirn, haben Neurowissenschaftler herausgefunden, die Hirnregion, in der die räumliche Orientierung ausgebildet ist. Das ist spannend. Wenn ich Dinge öfters tue, dann hat das tatsächlich Auswirkungen bis ins Körperliche hinein. Die Untersuchung wurde dann auch mit Geigerinnen und Geigern gemacht und so weiter. Also es ist spannend. Lassen wir uns von Gott prägen. Gehen wir hinein in den Raum der Heiligkeit. Und ich möchte abschließen mit einem Zitat, das ist von einem Soziologen, der ist gar nicht Christ. Aber ich finde, der beschreibt eigentlich diesen Raum der Heiligkeit, was da passiert, diese Verwandlung auf wunderbare Art und Weise. Wenn ich ihn irgendwann treffe, sage ich ihm das. Und der heißt Hartmut Rosa und der hat was über Resonanz und Weltbeziehung geschrieben, 600 Seiten, ziemlich kompliziert. Ich will nur einen Satz vorlesen. Wenn zwei Instrumente, etwa ein Klavier und eine Geige, miteinander in Resonanz treten, dann bedeutet das, dass jedes in seiner Eigenfrequenz spricht und auf das andere reagiert. Ich meine mit einer Resonanz eine Beziehung zur Welt, in der man einerseits offen ist, um sich berühren zu lassen, vielleicht ergreifen zu lassen, aber andererseits auch selbst seine eigene Stimme entfalten kann und damit etwas oder jemanden erreichen kann in der Welt. Ich wünsche mir das von Herzen, dass du das erlebst, wenn du in den Raum der Heiligkeit trittst, dass deine Stimme von Gott verwandelt wird, dadurch nicht aufgelöst oder weggenommen wird, sondern stärker, schöner und größer wird durch die beiden Stimmen, die zusammenkommen. Und dass dadurch sich etwas verändert, dass die Stimme Gottes dein Leben verändert. Und dass das ein Prozess ist, der ja ein Leben lang dauert. Aber dass wir jetzt schon diese Stimmen hören können. Und dass wir als Gemeinde das erleben, dass wir als Gemeinde hörbar werden, dass die Leute aus unseren Gottesdiensten und all unseren Veranstaltungen hier in der Stadt Marburg eine schöne Stimme Gottes hören auch. Und sie hören auf der einen Seite uns, jawohl, das ist der CT, und auf der anderen Seite hören sie, ja, das ist Gott, und gemeinsam entsteht Veränderung. Entsteht Veränderung an uns und an den Leuten, die das hören. Und solche Resonanzräume wünsche ich mir. An ganz vielen Städten weit über den CT hinaus. Immer da, wo Christinnen und Christen miteinander zusammenkommen. Da, wo wir uns entscheiden, jawohl, wir wollen in diesen Heiligkeitsraum Gottes gehen. Damit er an uns handeln kann. Weil er mit seiner Heiligkeit und seiner Gnade uns beschenken möchte. Amen.